Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Ja, also ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit der Art und Weise, wie wir in das Supersportjahr 2024 gestartet sind. Und natürlich hoffen wir, dass das auch noch zusammengeht mit einem Sommermärchen 2.0, wenn die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gespielt wird und die deutsche Fußballnationalmannschaft bei uns in Herzogenaurach zu Gast sein wird.
Adidas-Pressesprecher Jan Runau mit dem erhofften Sommermärchen 2.0. Da gab es heute Zahlen, Adidas mit guten Zahlen, leiden aber unter Gewinnmitnahmen. Insgesamt dann auch mit roten Vorzeichen geht die Börse in Frankfurt in den Feiertag. Schlusskurse beim DAX minus 1%, 17.932 Punkte. MDAX minus 0,3%, 26.264 Punkte. Heißt also, vor dem US-Zinsentscheid lassen die Anleger doch lieber Vorsicht walten. Und insgesamt auch ein schwacher April. Der DAX verliert im wechselhaften April etwa 500 Punkte. Auch die US-Börsen drehen im frühen Handel in den roten Bereich. Bonovi dagegen drehen auf und schreiben einen Gewinn im ersten Quartal. Volkswagen und Mercedes dagegen treten abrupt auf die Bremse. Und nun die Interviews vom Tage. Peter Heinrich und Andreas Groß haben auch heute wieder ein abwechslungsreiches Interviewprogramm für Sie zusammengestellt. Sie hören jeweils Auszüge für die kompletten Interviews. Registrieren Sie sich bitte bei börsenradio.de.
Hallo, mein Name ist Jan Runau, ich bin Unternehmenssprecher von Adidas.
Nennen wir ein paar Zahlen. Vor Steuern betrugte Gewinn 245 Millionen Euro nach 32 Millionen. Der Betriebsgewinn verbesserte sich auf 336 Millionen Euro von 60 Millionen vor Jahresfrist. Umsatz plus 8%, 5,5 Milliarden Euro. Herr Runau, kommt da ein Adidas-Sommermärchen?
Ja, also ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit der Art und Weise, wie wir in das Supersportjahr 2024 gestartet sind. Und natürlich hoffen wir, dass das auch noch zusammengeht mit einem Sommermärchen 2.0, wenn die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gespielt wird und die deutsche Fußballnationalmannschaft bei uns in Herzogenaurach zu Gast sein wird.
Ja, oder vielleicht ein Sommermärchen für die Bilanz dann 2024. Schauen wir mal tiefer rein. Umsätze in China momentan plus 8%, Europa plus 14%. Wo sind denn momentan die Hebel? Wie sieht denn das Ganze auf der Umsatzweltkugel aus für Adidas?
Wir wachsen überall. Sie haben es ja angesprochen. Wir wachsen besonders stark in Europa, was ja unser größter Markt ist, auch unser Heimatmarkt ist. In China wachsen wir um 8%. Wir wachsen zweistellig in Lateinamerika und in den Emerging Markets, also in den Schwellenländern, wachsen auch in Japan und Korea. Der einzige Markt, der noch ein bisschen hinterherhinkt, ist der Markt in Nordamerika. Aber auch da sind wir optimistisch, dass der sich im zweiten Halbjahr drehen wird. Das haben wir von Anfang an gesagt. Die Entwicklung in Nordamerika wird 6 bis 9 Monate hinterher hinken den anderen Märkten. Warum ist das so? Weil der amerikanische Markt der Markt ist mit den größten Überbeständen. Da sind die Läger voll, sowohl beim Handel als auch bei den Herstellern. Ist also auch kein spezifisches Problem für Adidas, sondern da ist einfach noch zu viel Ware im Markt. Aber da sind wir dabei, das abzuarbeiten, gerade auch was uns angeht. Bei uns sind die Lagerbestände in Amerika im Jahresfrist um über 40% gesunken. Also von daher sind wir sehr optimistisch, dass wir im zweiten Halbjahr dann auch in Amerika wieder wachsen können.
Börse hören mit Heiko Thieme, der Heiko Thieme Club.
Herzlich willkommen, der Heiko Thieme Club Ende April, 30. April. Das heißt, Heiko, wir stehen an der Schwelle zum schwächsten Börsenmonat. Sell in May und go away. Ich hoffe jetzt nicht, dass alle Anlegerinnen und Anleger Reis ausnehmen und dann irgendwann September und Oktober erst zurückkommen. Ich glaube, das wäre eine falsche Interpretation dieser uralten Börsenregel.
Nein, du hast recht. Es ist nicht der schlechteste Monat. Er rangiert an Platz 9 von den 12 Monaten. Also einer der schwächeren. Der schwächste Monat ist und bleibt der September. Von jetzt bis zum Oktober hin ist der September der schwächste Monat. Der beste Monat ist der Juli, nebenbei bemerkt. Das sind so die Erfahrungssätze, zurückgehend bis auf 1950. Man kann es auch etwas länger verfolgen. Aber es heißt zurzeit wieder etwas Vorsicht ist angesagt. Auf der anderen Seite, die Schlaglöcher, mit denen ich ja immer rechne, die sind die Chancen dann wieder zum Einstieg. Also nutzt Kursschwäche aus. Das heißt im Klartext, wenn wir jetzt Konsolidierung bekommen oder Atempausen von -3 bis 7,5%, eine hatten wir jetzt schon gesehen im April, das ist dann die Chance, wieder einzusteigen. Wir sind seitdem auch wiederum, haben eine gute Hälfte schon wieder erholt. Wir sind knapp unter den bisherigen Höchstständen angekommen. Also es wird etwas holprig werden. Wir sind auf einer Schotterstraße zurzeit. Aber einen Abbruch jetzt im größeren Stil oder an der Korrektur von mindestens 10% oder mehr, das sehe ich nach wie vor nicht. Dazu gibt es viele positive Daten. Und die Unternehmensgewinne haben ja auch bewiesen bisher, dass von den Berichten, die wir gesehen haben, 77% die Erwartungen überschritten hatten. Also es gibt eher positive Überraschungen als negative Überraschungen. Ja, dann haben wir eine Situation, wo ich zurzeit eine temporäre Schieflage zumindest habe, ist Tesla, nachdem die Leerposition viel Geld einbrachte, die erste, aber die zweite ist unter Wasser, läuft sogar das Risiko, dass sie vielleicht wertlos wird, aber das ist bei kleinen Positionen von 0,5% von der Gesamtmasse, die man hat, durchaus zu vertreten, denn ungefähr ein Viertel von den Hebelprodukten, die verfallen. Das muss man akzeptieren, während der Rest dann auch dementsprechende Gewinne wieder einbringt. Also man muss die Dinge alle in Relation zueinander setzen. Und ich bleibe konstruktiv hierbei. Ich teile nicht die Meinung, dass die Energiekosten durch die Decke gehen. Ich teile auch nicht die Meinung, dass das Gold auf 5.000 steigt. Aber Gold kann man haben in Form von Barrick Gold, haben wir ja auch diskutiert. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man diesen Markt hat. Aber man muss jetzt für Selektivität ausnutzen. Das ist entscheidend. Und bei Bitcoin sage ich auch, einer wertlosen Anlage, die dennoch auf ein Potenzial hat, vom jetzigen Preisniveau mindestens 50% bis zum Jahresende zu bringen. Und das sage ich, obwohl ich nach wie vor Bitcoin für wertlos halte. Aber auch das sind Diskussionen, die wir führen, die ich auch bei meiner Marktprognose täglich diskutiere. Und dann auch im Instagram. Dort muss ich auch mal anschauen. Ich mache das jetzt seit 13 Monaten, nicht wahr? Fast jetzt der 14. Monat, fängt im Mai der 14. Monat, seitdem ich jeden Tag 6-mal in der Woche einen 1-Minuten-Spot bringe quasi. Das kostet nichts. Man kann sich die Sachen anschauen, aber man kann natürlich in einer Minute nicht so viel erläutern, wie wir es im Club tun, wie wir es auch in der Marktprognose tun.
Genau, und im Club, da hatten wir uns durchaus mehr Zeit genommen. Da war wieder ein Talk der Dreiklang Börse, Wirtschaft und Politik von etwa 60 Minuten. Dankeschön. Und wer mag, ist herzlich eingeladen, dort reinzuhören in die aktuelle Ausgabe des Heiko Thieme Club. Heiko, dir danke für heute. Bis nächste Woche.
Und dir einen schönen 1. Mai. Feiert schön. In den USA ist kein Feiertag, sondern ein Börsentag. Und die Notenbank wird dann ihre Zinsentscheidung morgen bekannt geben, was wir übrigens gar nicht diskutiert haben diesmal. Aber es wird nichts Neues passieren, sondern es sind dann die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die Leute wieder etwas aufregen könnten. Das wäre interessant. Es bleibt interessant. Wirtschaft, Politik und Börse sind im Dreiklang zu sehen.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Andreas Niedermeyer von der Alzchem Group AG und ich darf Sie als CEO vertreten.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Unsere Themen heute: Transformation hin zur Spezialchemie wirkt schon. Die Spezialchemie läuft top. Das Kreatingeschäft, das Basic-Geschäft und Q1 2024. Alzchem profitiert von globalen Entwicklungen wie Klimawandel, Bevölkerungswandel und höhere Lebenserwartungen. Lassen Sie mich mit Ihrer Webseite beginnen. Gleich zu Beginn, wenn man auf die Webseite geht, geht es um Agile Science. Also wenn man mit der Maus auf der Startseite sich bewegt, sieht man so eine Struktur eines Blattes. Was sieht man denn da und was ist die Idee dahinter?
Die Idee Agile Science ist, dass wir ein sehr agiles Unternehmen sind und sehr innovativ sind. Wenn Sie mal so reinschauen bei uns, wir haben sehr innovative Produkte. Wir haben auch viele neue Produkte mit an Bord, die wir auch weiterentwickeln. Und wir sind als Unternehmen auch sehr innovativ. Zum Beispiel, also zwei Beispiele rausgehoben. Wir haben sehr gute Verbesserungen schon gemacht jetzt mit KI. Wir haben KI im Produktionseinsatz, sammeln dort die Daten, werten die Daten aus und können mittlerweile prognostizieren in der einen oder anderen Anlage, wann gut Produkt rauskommt und wann schlecht Produkt rauskommt. Das heißt, wir können über die KI lernen, wie wir unsere Produktionsanlagen deutlich besser fahren als ohne diese KI und können da unseren Mitarbeitern auch Hinweise geben, wie Anlagen besser zu fahren sind. Haben da sensationelle Erfolge. 20% Kapazitätssteigerung ohne Investition oder ohne wesentliche Investition sind durchaus möglich.
Nochmal zurückzufragen durch KI. Also dürfte ich dann die Überschrift setzen über das Interview? 20% mehr durch KI in der Produktion?
Das gilt sicherlich nicht für alle Produktionen, aber dort, wo wir es schon eingesetzt haben, können wir diese Prozentzahlen rausholen, in der Tat.
Ich bin jetzt ein bisschen neugierig natürlich. Es klingt jetzt einfach. Okay, ich setze KI ein und dann habe ich einen besseren Produktionsprozess. Hätten Sie noch ein Beispiel im Detail?
Wie das funktioniert?
Ja.
Das kann man sehr gut beschreiben. Und zwar sind wir historisch gesehen in der Chemie, haben wir schon immer sehr viele Daten. Wir haben ja sehr automatisierte Prozesse in der Chemie. Vielleicht hatten Sie schon mal die Gelegenheit, auch eine Chemieanlage sich anzuschauen. Da gibt es ja in der Regel einen Steering Room, wo alle Prozesse dann auf dem Bildschirm zu sehen sind. Sehr viele Temperaturen, Drücke, Volumenströme und so weiter. So, und wir haben diese Datenströme historisch gesehen schon sehr lange, aber wir sind erst seit Kurzem in der Lage, diese Datenströme mit einem Zeitstempel zu versehen und alle übereinander zu legen. Sie können sich vorstellen, dass wir dann quasi sekundenweise oder sogar noch kürzer die Zeitinformationen und also über der Zeit quasi die Temperaturinformation, die Druckinformation, die Volumenstrominformation haben. Und das können wir über Produktionstage, über Produktionswochen aufzeichnen und dann mit der KI analysieren, wo war denn der beste Zustand der Produktionsanlage.
Guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer von Börsenradio. Ich bin Christian Rauch und der CEO von Degussa Goldhandel.
Ja, ist es da sinnvoll, ähnlich wie bei einem Facharzt, auch noch zu einem zweiten Arzt zu gehen, zu einem zweiten Serviceunternehmen und sich eine Zweitmeinung anzuholen?
Das kann man auch tun. Wichtig ist hier die Transparenz. Das ist das ganz Entscheidende. Und da empfehle ich zum Beispiel auf die Degussa-Seite zu gehen. Da gibt es einen Rechner, da kannst du zu Hause das Goldstück, was du hast, schon mal auf die Waage legen. Und ich mache das jetzt mal mit dir parallel. Angenommen, du hast ein altes Schmuckstück, sagen wir mal eine Kette, und die legst du zu Hause auf die Waage. Ich habe jetzt mal, was geben wir denn mal ein, 82 Gramm, das ist eine ordentliche Kette. Unten schaust du auf die Punzierung. Also eine Punzierung ist eine Markierung des Goldes, die den Reinheitsgrad angibt. Das muss nicht immer stimmen, ja, da gibt es auch Fälschungen, aber in der Regel stimmt sie. Also da steht, sagen wir mal, 750. Was bedeutet das? Das heißt, dass der Feingoldanteil deiner Kette 75% ist, also von 1000 Teilen Gewicht sind 750 Feingold. Der Rest sind Beimischungen von anderen Metallen, weil Schmuckgold immer eine Legierung ist. Feingold selber wäre viel zu weich. Deshalb mischt man da zum Beispiel Kupfer bei. Das macht's härter und auch vielleicht eine schönere Farbe. Also, wenn man jetzt eingibt, wir haben ein Schmuckstück aus Gold mit einer Punzierung von 750, das 82 Gramm wiegt, dann kannst du bei uns auf den Kalkulator gehen. Und dann gibt dir das zum aktuellen Goldpreis wirklich minutenaktuell 3.802 Euro jetzt aus. Dann hast du schon mal einen guten Indikator, wenn du zu einem beliebigen Händler gehst, was der dir jetzt anbietet. Ja, und wenn dir dann sagt, das sind 1.800, weißt du, dass du behupst worden bist. Wenn es in dieser Größenordnung ist, bist du eher in guten Händen. Hm. Was aber der Händler macht ist, der testet wirklich sehr aufwendig, ob das Gold echt ist oder nicht, weil Gold wird gefälscht, seitdem es das gibt. Gold war immer wertvoll und deshalb immer natürlich auch ein wunderbares Spielfeld für Betrüger. Und deshalb ist es wichtig, verschiedene Tests durchzuführen. Der Laie kann zu Hause nicht feststellen, ob das Gold echt ist oder nicht. Das ist unmöglich. Also da kannst du jetzt noch so lange draufbeißen, wenn du willst, oder es auf die Küchenwaage legen oder in die Sonne halten. Das bringt alles nichts. Also auch Säuretests oder so, das ist alles Quatsch. Und da braucht man einen ordentlichen Test. Wir machen immer drei bei der Degussa. Wir testen die Leitfähigkeit des Metalls. Dann haben wir eine Magnetwaage, wo wir das genau wiegen und auch den Magnetismus von Gold determinieren, der sehr speziell ist. Und dann noch das Aufwendigste machen wir bei jedem Ankaufstück, eine Röntgenfluoreszenzanalyse, die wirklich auch unter die Oberfläche des Goldes schaut. Das gibt's auch immer wieder, dass sozusagen die Oberfläche selber Gold ist und drunter verbirgt sich dann was anderes, was die gleiche Dichte von Gold hat, Wolfram zum Beispiel. Also diese drei Tests machen wir alle drei und dann sagen wir dir ganz genau, geben wir der Analyse, ist dein Gold echt oder ist es eine Fälschung?
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Alexander Timmer, 42 Jahre alt, heute in meiner Rolle Partner bei der Firma Barrels. Verantworte das Geschäft mit den Kollegen rund um die Elektromobilität und das Zuliefergeschäft, worüber wir ja heute, Andreas, auch noch weiter sprechen werden.
Seit 2011 analysiert Barrels Strategy Advisors die Entwicklung der 100 größten Automobilzulieferer weltweit. Wir stellen fest, die Welt ist im Wandel. Ich habe mal einige Trends der vergangenen 13 Jahre rausgegriffen. China zum Beispiel mausert sich. Die Unternehmen, die müssen mehr Umsatz machen, um überhaupt in die Top 100 zu kommen. Und es gibt kaum Insolvenzen in den Top 100. Und du bist der führende Kopf hinter dieser wegweisenden Branchenstudie. Warum macht Barrels diese Übung? Wer liest dieses Werk und weshalb?
Also das ist eine sehr berechtigte Frage natürlich, Andreas. Und ist insofern natürlich ein absolut interessantes Stück zu verarbeiten, deswegen, weil wir einfach die Branchentrends in der letzten Dekade und über die Dekade hinausgehend jetzt analysiert haben. Wir eine Menge Trends erlebt haben, von Konsolidierung über Wachstumsphasen unter dem Kostendruck hin zu dem Shift auch in anderen Regionen tatsächlich tätig zu sein. Das heißt, das Publikum ist tatsächlich breit. Von Deutschland über den Atlantik, über den Pazifik, von Zulieferern bis Herstellern ist es eigentlich eine Must-Have-Read-Lektüre für jedermann, zumindest der an der Automobilität interessiert
ist. Aber das ganze Thema, das klingt jetzt so wie eine Einbahnstraße. Ist es denn wirklich eine Einbahnstraße? Man kann doch versuchen, und es gibt ja genügend Beispiele, wo das funktioniert, auch vielleicht in anderen Branchen, gestiegene Kosten weiterzugeben.
Ja, das ist mit Sicherheit ein probates Mittel. Ich verweise jetzt mal bewusst, vielleicht auch gehört der eine oder andere Zuhörer, aussichtslose Situation, Verhandlungssituation gerade in Nordamerika. Ein großer europäischer Hersteller mit einem Zulieferer, wo der Zulieferer tatsächlich die Produktion zum Erliegen gebracht hat. Das Gericht hat darüber verfügt, dass der Zulieferer weiter liefern muss, gerechtlich verpflichtet, auf Basis der Long-Term Agreements, kurzum. Hintergrund waren natürlich langwierige Verhandlungen, die ein Stück weit tatsächlich in der Einbahnstraße dann gemündet sind. Und zum finalen Ende wurde es dann gerichtlich verfügt, dass die Lieferung fortgesetzt werden muss. Also kurzum, am einen ist der Kunde, du, ich und alle weiteren Zuhörer, die nicht mehr bezahlen möchten. Der Hersteller, der natürlich seine Margen sichern möchte, die natürlich auch bei Elektromobilität weiterhin sinken werden oder auch schon bereits unter Druck sind. Und vorne haben wir den letzten beißen die Hunde. Das sind dann in der Regel dann die Zulieferer, die sich über eine sehr geschickte Positionierung und auf der Kostenseite, Personalkosten, Flexibilität, Lean-Ansätze, Effizienzen in der Produktion, Ausschuss, das ist ein riesiges Füllhorn an Themen, ein Potpourri an Themen. Dort gelingt es dann tatsächlich sozusagen eine Profitabilitätsschraube über die Kosten zu drehen. Und den wenigsten, sage ich mal, ist es in der Vergangenheit gelungen. 24 sah besser aus. Da sehen wir tatsächlich 1-2 Prozentpunkte, die jetzt oben drauf gelegt werden, weil die Zulieferer aus der Krise gelernt haben.
Bei dieser Diskussion und auch dieser Konstellation, ich versuche das mal vielleicht auch ein bisschen zu übertreiben, dass hier schlechte Geschäfte teilweise auch gerichtlich irgendwo durchgesetzt sind, was ja im Grunde genommen auf Dauer kein solides Businessmodell sein kann. Ich denke, da sind sich alle einig. Wer bleibt dann auf der Strecke? Ist es die Innovation, die auf der Strecke bleibt, weil keiner dafür bezahlt?
Es ist die Innovation und es ist das Geschäftsmodell Automotive an sich. Das ist vielleicht eine traurige Wahrheit an der Stelle. Aber was wir einerseits erleben, ich greife zuerst den letzten Punkt auf, den ich gemacht habe, dass sich zunehmend die Zulieferer auch diversifizieren, das Produktportfolio umstellen von Automotive in den Non-Automotive-Bereich. Player, die jahrzehntelang erfolgreich waren, 100%igen Umsatzanteil hatten, die jetzt jüngst durchaus in strategischen Diskussionen den Weg eingeschlagen haben, 30-40% ihres Umsatzes in Non-Automotive-Bereichen zu machen, Industrien. Luftfahrt ist ein beliebtes Beispiel, Energiesektor und so weiter. Das heißt, das ist das eine, was auf der Strecke bleibt. Das ist die Zuliefererindustrie an sich im Automotive. Naja, und was dann auf der Strecke bleibt, zahlt sich Innovation heute noch aus? Das war dein Punkt. Vermutlich nicht. Wir denken beispielsweise an die LIDAR-Entwicklung für teilautonomes Fahren, wo eine Handvoll namhafter deutscher und europäischer Zulieferer dieser Entwicklung den Rücken gekehrt haben. Und warum? Weil die Volumen nicht kamen. Man war vor der Zeit, so ein Stück weit, sage ich mal, die Geburtsstunde oder erinnert stark an die ersten sozusagen Schritte im Kontext der Elektromobilität 2013-14, wo erste Hersteller mit innovativen Carbon-Konzepten auch vor der Zeit waren, die sich dann aber auch erst 10 Jahre später materialisiert haben. Und in einer ähnlichen Form gilt das auch für Innovationen in der Zuliefererindustrie.
Ja, ich bin Jessica Schwarzer. Ich bin ja das ein oder andere Mal schon bei euch zu Gast gewesen, auch auf den Investmessen der vergangenen Jahre. Buchautorin, Finanzjournalistin, auch Moderatorin, absolut börsenbegeistert, leidenschaftliche Börsianerin.
Weil ein Zitat ist von dir, weil ich es nämlich selber von dir gehört habe, im Interview mit dir, mehr Krise geht nicht. Gut, wir haben dann gemerkt, es gab da noch
ein oder andere. Ja, es ging noch. Aber gefühlt war es, mehr Krise geht nicht. Ja, es ist auf jeden Fall ein Lernprozess. Der erste Crash ist definitiv der schlimmste, den wir erleben. Und mein erster war der um die Jahrtausendwende. Der zweite war auch nicht schön, 2008, 2009. Der dritte, der Corona-Crash, war auch eine Katastrophe. Aber man lernt, mit den Dingen umzugehen, wenn man vor allen Dingen irgendwann eine richtige Strategie hat, an die man sich hält und an die man glaubt vor allen Dingen und die langfristig aufgestellt ist, dann schafft man das, viel ruhiger dadurch zu kommen, als jemand, der wild und wahllos das Sammelsurium alles zusammengekauft hat und es erodiert gerade der Depotwert. Und das ist dann eben auch so, dass man in so einem Crash dann, ich habe es getan, wenn man die Nerven hat, mal zukauft, billiger nachkauft. Das kann ja sehr langfristig eine sehr gute Idee sein, aber da braucht man auch wieder die Nerven. Also ich denke, es mal erlebt zu haben, dass irgendwann alles wieder gut ist, dass auch die Erholung kommt. Und zu sehen, was so die Stellschrauben in einem Depot in der Strategie sein können, die das ein bisschen abfedern, das hilft schon.
Also Stabilität, Langeweile, je nachdem, wie man es nennen will, mit Anleihen vielleicht oder mit Witwen und Waisenpapieren auch im Aktienbereich. Aber man könnte es ja umdrehen. Man könnte ja sagen, ich nehme jetzt ganz bewusst Anleihen von schlechter Bonität.
Hochzinsanleihen.
Hochzinsanleihen, High Yield Bonds oder wie auch immer. Da habe ich aber Spannung im Depot.
Ja, das hast du. Man hat die früher auch als Schrottanleihen ins Deutsche übersetzt, die Junk Bonds, wie sie in den USA heißen. Da geht man ein sehr hohes Risiko ein und wie immer an den Märkten, Chance und Risiko bedingen einander. Hohe Chance, hohes Risiko, hohe Chance in dem Fall dann. Da hat man aber dann nicht mehr einen Anleihebaustein, der für Langeweile sorgt und für Ruhe im Depot, sondern eben genau das Gegenteil. Das Risiko steigt. Es ist aber nicht so, dass man mit den super sicheren Aktien, die man für super sicher hält, auch Traditionskonzerne sind schon in Krisen geraten. Wir denken nur an Bayer, die waren früher auch immer so ein Witwen- und Waisenpapier. Denen geht es im Moment gar nicht gut und die Dividende ist auch zusammengestrichen worden. Supersichere Anleihen sind immer sicherer als supersichere, vermeintlich supersichere Aktien. Also Anleihen schwanken einfach weniger stark als Aktien. Und das muss man wissen. Und es ist, glaube ich, auch einfacher, eine Anleihe einzuschätzen, weil man die Ratingagentur mit den Bonitäten hat. Bei AAA, dreifach A, USA, Deutschland, kann man sagen, diese Schuldner sind über jeden Verdacht erhaben. Die werden schon zahlen, die tun alles, um zu zahlen. Was können sie sich gar nicht erlauben, dass da irgendein Zinscoupon, geschweige denn eine Anleihe ausfällt. Das kann bei Aktien anders laufen, auch wenn man dachte, sie wären super sicher. Also das Ruhekissen im Depot, bitte super sichere Unternehmens- und Staatsanleihen, vielleicht noch Gold, Klammer auf, ich bin kein Gold-Fan. Gold-Fan, Klammer zu, Gold-Fan schon, Gold nicht. Schöner Versprecher, das ist ein langer Tag auf der Invest. Bei den Aktien muss man schon wissen, man geht ein Aktienrisiko ein, auch bei aller Schwankung und bei aller guter Auswahl, Qualitätsaktien etc. pp.
Okay, jetzt haben wir viel gelernt über Kakao. Unser Lieblingsduft, Kaffee und Kakao natürlich. Die Preise steigen. Also von Tobel hat jetzt mehrere Faktor-Optionsscheine als Trading-Idee mitgebracht. Mini-Futures, auch Turbo-Optionsscheine. Open-End auf den Kakao-Future. Da gibt es etliches zur Auswahl. Was habt ihr denn zur Auswahl?
Ja gut, du hast es schon angesprochen. Wir haben in erster Linie gibt es Hebelprodukte. Und Hebelprodukte ist für den Privatanleger eigentlich die einzige Möglichkeit, im Rohstoffmarkt zu agieren. Das ist meines Erachtens eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil er mit relativ geringem Kapitaleinsatz an den Rohstoffmärkten investieren kann, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Man hat also jegliche Möglichkeiten, wie ein professioneller Anleger hier in den Rohstoffmärkten mitzumischen. Von den Produkten hängt es letzten Endes dann natürlich von der Markterwartung ab. Wenn ich jetzt beispielsweise davon ausgehe, dass der Markt weiter steigt, dann kann ich auf ein Long-Produkt setzen, ob das jetzt ein Optionsschein oder ein Turbo-Optionsschein Long auf Kakao ist. Wenn ich auf der anderen Seite der Meinung bin, naja, vielleicht kommen ja die professionellen Anleger, über die wir gesprochen haben, die Hedgefonds, wenn die beispielsweise ein gewisses Kursziel erreicht haben und sagen, so, jetzt wollen wir mal Kasse machen und Gewinne realisieren, das kann natürlich auch wieder die Preisentwicklung entschärfen und man könnte einen entsprechenden Preisrückgang erwarten. Dafür könnte man dann beispielsweise ein Short-Produkt oder einen Put-Optionsschein einsetzen auf Kakao. Also siehst, es sind eigentlich alle Möglichkeiten da. Was wichtig ist, glaube ich, man muss eine klare Marktmeinung haben. Das hat sich auch herauskristallisiert. Geht quasi die Fahrt nach oben zu teureren Kakaopreisen weiter oder wird sich der Markt entspannen? Da fängt eigentlich der Investmentprozess an. Da muss sich der Anleger Gedanken machen, in welche Richtung soll es denn gehen. Und im zweiten Schritt, dann kann er sich das Produkt auswählen auf den Anlagehorizont, mit welchem Hebel er reingeht, mit welcher Laufzeit er reingeht, in welche Richtung natürlich. Und alles Weitere wird der Markt dann zeigen.
Tim Schäfer, ich bin freier Wall Street-Korrespondent.
Es ist ja heute komplett anders. Also gerade auch, wenn man so schaut, die Blogger-Szene, die sich im Bereich Kryptos vielleicht dann irgendwo tummelt, die ja dann auch entsprechende Bilder posten und protzen und hier nochmal ein fünfter Lamborghini und so weiter. Das ist jetzt vielleicht, ja, sind Einzelfälle, aber dass man auch als Jugendlicher zu viel Geld ausgibt und der Werbung verfällt und vielleicht auch den schönen Bildern der Models und hast du nicht alle gesehen, Germany's Next Topmodel, das gibt es ja auch überall auf der Welt. Ist das ein Problem?
Ja, absolut. Das ist ein totales Problem. Und da gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass gar nichts bringt für deine Zufriedenheit. Gell? Das ist ja bei den Superreichen, du siehst es ja in Hollywood, wie viele Drogenabhängige, Alkohol oder alles Mögliche. Du kannst dir eine Yacht kaufen und dann ist vielleicht interessant für einen Monat und irgendwann wird es zum Alltag und dann ist die dritte Luxuswohnung nichts mehr Besonderes, weil ja, du gewöhnst dich an alles. Aus dem Grund, ich kaufe noch Secondhand, obwohl ich ein Millionendepot habe, ohne jetzt angeben zu wollen. Ich kaufe Secondhand, das Hemd jetzt zum Beispiel, oder ich kaufe mir auch mal Designerschuhe, aber Secondhand. Die kosten Originalpreis 1000. Ich kaufe sie für 80 oder 100 Dollar.
Ja.
Kaum getragen. Manchmal ist noch das Preisschild dran.
Nein, echt?
Doch, ja.
Also, ja. Das ist ja sensationell. Also, dieses Bild, was man hat von den reichen Bloggern, die leben in Saus und Braus und digitale Nomaden, wir machen jetzt Urlaub hier und da, trifft das für manche zu oder ist das ein völliges Klischee?
Das ist ein Klischee und man muss das auch mal hinterfragen. Der Typ mit dem Ferrari, der hat vielleicht gar nicht das viele Geld. Das Auto ist vielleicht finanziert und wenn dessen Strategie so toll wäre, diese Geheimstrategie, ja. Mindset-Training und Daytrading, das funktioniert doch alles gar nicht. Wenn das so toll wäre, dann wäre der selbst Milliardär und würde seine Geheimformel nicht verkaufen, sondern für sich selbst nutzen und wäre mega reich. Aber da wird ja auch viel sinnloses Zeug vertickert und gerade leider Gottes an junge Leute, die halt schnell reich werden wollen, aber die Erfolgsformel mit diesen geheimen Geschichten und so und das ganze Trading, diese ganzen heißen Derivate und das schnelle Rein und Raus, das funktioniert nicht. Gibt's auch so viele wissenschaftliche Studien zu. Am besten investierst du wie Oma und Opa das machen würde oder Warren Buffett oder Charlie Munger. Sachen, die 100 Jahre alt, so eine Nestlé-Firma oder du kaufst das, lässt es liegen, kassierst deine Dividenden, konservativ, langfristig und dann kannst du vom Zinseszins am besten profitieren. Du musst halt die großen Risiken ausschließen und kannst du eigentlich dein Geld verspielen. Das ist ja kein Casino. Du solltest am besten Firmen auswählen, die jeden Tag profitabel sind. Und dann werden die auch wertvoller mit der Zeit.
Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen schönen Feiertag.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de